Habt ihr ein Mikrofon, das wir für die Fragen rumreichen können? Wir machen jetzt Fragen und Antworten. Ne? Hat irgendjemand eine Frage? Nix entscheidet. Jede Frage. Seid nicht schüchtern. Hallo Lehrer, wie kann ich die Beziehung zu meiner Mutter verbessern? Was ist das Problem? Ich habe das Gefühl, dass ich das Herz für meine Mutter öffne, weil wenn ich das nicht tue, dann kritisiert sie mich noch mehr, wie sie es jetzt eh schon tut. Es ist egal, ob ich mein Herz für sie öffne, weil sie kritisiert mich ja jetzt schon. Also wir gehen noch mal zurück zum Milchgesicht-Ehemann. Der Ehemann, der seine Frau kritisiert. Das Schöne an der Leerheit ist, dass der Ehemann nicht von der Seite kommt. Der Ehemann kommt von der Seite. Und auch die Mutter kommt von dir. Wenn die Mutter von der anderen Seite kommen würde, dann könntest du sie nicht verändern. Wenn die Mutter von der Mutter kommt, dann musst du die Mutter fragen, komm, lass uns zusammensetzen und mal reden. Ich mag es nicht, wenn du mich kritisierst. Und vielleicht hört sie dir zu, vielleicht aber auch nicht. Aber wenn die Mutter leer ist, wenn sie leer ist, also wenn ich erkenne, dass sie von mir kommt, dass alles, was ich sehe, von mir kommt, dann macht es echt Spaß, weil du sie verändern kannst, ohne dass du direkt mit ihr sprichst. Du musst dir nicht mal sagen, dass du sie änderst, du veränderst sie einfach. Man muss sich nicht streiten, wenn sie von mir kommt, von meinen Samen. Dann muss ich einfach nur meine Samen ändern. Sie wird keine Wahl haben. Sie wird sich ändern müssen. Es ist viel friedfertiger. Ich habe zum Beispiel ein Büro in New York gehabt, in dem Diamantunternehmen. Wir hatten 800 Angestellte, nur in New York. Irgendwann gibt es immer einen, der sich nicht korrekt verhält. Und ich gucke immer, was sie tun. Zum Beispiel, wenn jemand mich kritisiert, dieser Same ist in mir drin. Vielleicht habe ich meine Kinder angeschrien. Und dann muss ich diesen Samen entfernen. Und dann wird sich mein Angestellter verändern. Wenn du einen Baum siehst, dann muss ein kleiner Same da gewesen sein. Der Baum ist deine Mutter und sie kritisiert dich. Aber der Same kommt von dir. Deswegen wirst du wahrscheinlich andere Menschen kritisieren, vielleicht auf kleine Art und Weise. Der Baum hat 300 Kilo oder 500. Ein Same hat vielleicht ein halbes Gramm. Also der Same muss in dir drin sein. Vielleicht kritisierst du andere in ganz geringfügiger Art und Weise. Und wenn du den Samen findest und rausnimmst, dann wird sie sich verändern. Das System ist echt total cool. Kein Kampf. Nicht mal sprechen. Du kannst sie verändern, ohne dass sie weiß, dass du sie veränderst. Also finde jemanden, den du kritisierst und hör es einfach auf. Und dann wird sie sich verändern. Also dieses System ist einfach unglaublich gut. Wenn die Dinge leer sind, dann kannst du alles verändern. Okay? Mama? Danke.
Otra pregunta.
Heute Nachmittag hast du über die vier Körper des Buddhas gesprochen und der dritte ist der geistige Körper. Also wenn der dritte Körper der Geist des Buddha ist, also wir sollen denken wie Buddha. Aber wenn ich noch nicht erleuchtet bin und ich noch nicht wie ein Buddha denken kann, was ist dann die wahre Zuflucht? Schöne Frage. Wenn wir die Leerheit direkt erfahren, dann fehlt noch etwas. Wenn ich nach Hause komme und in meinem Haus gibt es gerade zwei Ehemänner, und sie anfangen, mich zu kritisieren, dann habe einen davon ich erschaffen. Existiert dieser Ehemann? Ja, genau, der existiert. Er kommt wie der Stift aus meinen Samen. Und was ist jetzt mit dem anderen Ehemann? Der Ehemann, den ich nicht erschaffen habe, existiert er? Nein, er existiert nicht. Ich hatte heute Nachmittag eine Frage, die ich vergessen habe, euch zu fragen. Also das sind zwei Ehemänner in der Küche, wenn du heimkommst. Einer existiert. Das ist der, der existiert, weil du einen Samen gepflanzt hast, als du letzte Woche die Kinder angeschrien hast. Der andere, der nicht deine Schuld ist, der, ich habe nichts getan, der existiert nicht. Jetzt frage ich euch eine coole Frage. Wenn du dich über einen der beiden aufregst, über welchen regst du dich dann auf? Immer der, der nicht da ist. Warum kannst du dich nicht über den ärgern, der da ist? Weil du verstehst, dass er von deinen Samen kommt. Oh, ich habe letzte Woche meine Kinder angeschrien. Deswegen kritisiert er mich. Wenn du so denkst, dann kannst du auf den Ehemann nicht ärgerlich sein. Weil wer ist schuld? Du selbst. Geh aufs Klo, mach die Tür zu, guck in den Spiegel und sag Milchgesicht zu dir. Du bist dumm. So ist es. Ich erzähle euch was Interessantes. Jedes Mal, wenn du in deinem Leben dich aufgeregt hast, dann hast du dich über dich selbst aufgeregt. Alle Konflikte auf dieser Welt, alle Kriege, richtet sich gegen Leute, die nicht existieren. Wenn du das verstehst, dann wird dir bewusst, boah, der existiert nicht. Der, den du nicht erschaffen hast, der aus sich selbst heraus existiert, der existiert nicht. Warum spreche ich darüber? Was hat das mit deiner Frage zu tun? Es ist echt interessant. Die Menschen, nicht Buddhas, können nicht gleichzeitig beide Ehemänner wahrnehmen. In dem Moment, wo wir an den Ehemann denken, der von uns kommt, können wir nicht im gleichen Moment an den denken, der nicht von uns kommt. Wenn du die Worte im Buddhismus kennst, du kannst dich nicht gleichzeitig auf abhängiges Entstehen und Leerheit konzentrieren. Die Dinge entstehen in Abhängigkeit. Er kommt von meinen Samen. Leerheit heißt, er kommt nicht aus sich heraus. Das erste ist eine positive Formulierung. Er kommt von meinen Samen. Die zweite Formulierung ist negativ. Er kommt nicht von seiner Seite. Der menschliche Geist kann gleichzeitig auf beides fokussieren. Aber der Geist des Buddha kann beides gleichzeitig wahrnehmen. Aber welche von den beiden bevorzugt er? Er bevorzugt die Leerheit. Er oder sie? Joy guckt auf die Leerheit. Wie viele Leerheiten gibt es denn in diesem Raum? So viele Dinge, wie es hier gibt, so viele Dinge, wie es hier in diesem Raum gibt, so viele Leerheiten gibt es. Der Stift hat seine eigene Leerheit, weil er nicht von der Seite kommt. Er hat seine eigene Leerheit. Und auch das Mikrofon hat seine eigene Leerheit. Und meine Zehe. Und der Kaffee. Und du hast jedes Haar auf deinem Kopf, ich habe ein paar weniger wie ihr, hat seine eigene Leerheit. Es gibt hier Tausende von Leerheiten in diesem Raum. Und die Buddhas gucken immer diese an. Und ganz besonders die Leerheit seiner anderen drei Körper, von seinem physischen Körper. Er denkt viel darüber nach. Wenn du Zuflucht im Buddha nehmen willst, wie du gesagt hast, dann musst du auch versuchen, wie ein Buddha zu denken. Wenn du dich nicht über den Ehemann aufregst, Und wenn du dich entschlossen hast, den Ehemann nicht mehr dumm zu nennen, obwohl er das ist, dann hast du Zuflucht genommen, weil dann denkst du wie ein Buddha. Es ist nicht so schwer. Du kannst es mit deinem Ehemann üben. Versuch wirklich jemanden, der einfach dumm ist, so wie dein Ehemann, und praktiziere mit ihm. Im Buddhismus sind wir davon überzeugt, dass es gut ist, einen Partner zu haben, weil sie dich einfach ärgern. Und dann kannst du den ganzen Tag über Leerheit nachdenken. Okay? Das heißt es, wie ein Buddha zu denken. Ah, übrigens, das Mitgefühl eines Buddha. Natürlich denkt der Buddha die ganze Zeit über Leerheit nach, aber Buddhas denken auch über Mitgefühl nach. In dem Fall, wo die Frau nach Hause kommt und ihren Ehemann Milchgesicht schimpft, wo ist da das Mitgefühl? Es ist so, egal wie oft du dich in deinem Leben schon gestritten hast, in deinem ganzen Leben, über wie viele Menschen hast du dich aufgeregt in meinem Leben? Wie viele Menschen sind im Krieg umgekommen? Ich weiß es nicht, ich kann nur raten, dass es mehrere hunderttausend sind. Wenn du die Leerheit verstehst, dann weißt du, dass sie im richtigen Leben ohne Grund umgebracht wurden. Die Menschen, die sie umgebracht haben, haben die Leerheit nicht verstanden. Wenn sie die Leerheit verstanden hätten, dann hätten sie diese Personen nicht umgebracht, weil sonst hätten sie gewusst, dass wenn sie sie umbringen, auch eines Tages selber umgebracht werden. Also wenn du die Leerheit verstehst, dann ist es einfach, traurig zu sein über die menschliche Rasse. Sie bringen Menschen um, die es eigentlich gar nicht gibt. Den ganzen Tag sind sie unglücklich. Ganze Länder sind ärgerlich. Über jemand, der eigentlich gar nicht da ist. Und wenn du es so machst, ich bin so aufgeregt. Jeder Mensch auf dieser Erde hat sich heute gestritten. Hat sich mit jemand gestritten, den es eigentlich gar nicht gibt. Es ist so traurig. Und wenn du die Leerheit verstehst, mitfühlend, ich bin so traurig. Wie viele Ehefrauen haben sich heute mit ihrem Ehemann gestritten? Wie viele Ehemänner haben sich mit ihren Ehefrauen gestrichen? Der Ehepartner, der eigentlich nicht da ist. Es macht mich so traurig. Wenn du die Leerheit verstehst, Mitgefühl, dann kommt das Mitgefühl automatisch. Wenn du über die Leerheit nachdenkst, dann denkst du schon so halb so wie ein Buddha. Es ist so irre, es macht mich so traurig, dass die Menschen ärgerlich sind auf etwas, was gar nicht existiert. Und das ist bereits ein halber Buddha-Geist. Okay, danke. Sehr, sehr schöne Frage. Noch eine Frage. Hasso sucht aus. Hallo Lehrer, darf ich zwei Fragen stellen? Das kostet aber dann doppelt so viel. Die erste ist, bei der Übung vorhin mit meinem Partner, Er hatte formuliert, er hätte, würde sich gerne besser konzentrieren können. Und dann hat er die Methode versucht mit Yoga und Meditation das verbessern. Und wir haben uns beide gefragt, ob Meditation, dass diese Lösung eine Bob-Lösung ist. Aber in deinem Buch beschreibst du, dass Meditation sehr kraftvoll ist. Aber hier angewendet auf dieses Problem, ist es dann eine Bob- oder eine Captain John-Lösung? Kannst du Zuflucht in Meditation nehmen? Will die Meditation dich beschützen? Ich gebe dir zwei Antworten auf eine Frage. Wie wär's da damit? Es gibt drei Arten der Meditation, nicht nur eine. Wenn du bei DCI3 schon dabei warst, da sagen wir, es ist Chargom, Chegom, Chogom. Also im Allgemeinen gibt es drei unterschiedliche Arten von Meditation. Chargom ist, ich habe einen Cherry Zoo in Taiwan. Er ist ein ganz wichtiger Manager bei DuPont. Jeden Morgen macht er Chargom. Er macht eine Liste, was er heute alles erledigen muss. Also die erste Art der Meditation ist ein Ding nach dem anderen. Die zweite heißt Chegom. Ist die problemlösende Meditation. Meine Mutter kritisiert mich viel. Wie kann ich das ändern? Was soll ich tun? Während der Meditation fragst du dich diese Frage, stellst du dir diese Frage? Du denkst über die Mütter nach, über Leerheit. Das ist die zweite Art der Meditation. Die analytische Meditation. Die dritte heißt Chogom. Das ist das, was du glaubst, was Meditation ist, wenn du Meditation sagst. Auf Sanskrit heißt es Ekagra, auf einen Punkt fokussierte Meditation. Deinen Geist auf einem Objekt fixieren. Konila hat letzte Nacht mit uns ein Chogom gemacht. Du stellst dir das Gesicht deines Lehrers vor und genau darauf konzentrierst du dich. Versuch nicht an was anderes zu denken. Manchmal, wenn du hungrig bist, dann wird sich das Gesicht des Lehrers in einen Hamburger verwandeln. Also versuch, das Gesicht nicht zu verändern. Das ist Captain John. Und darüber sprechen wir heute Abend. Alle drei sind Captain John-Lösungen. Danke. Ich habe einen Sohn durch In-vitro-Fertilisation bekommen. Und so konnte ich ein Kind bekommen. Und jetzt in meinem Beruf Und deswegen möchte ich jetzt denen helfen, die ein Kind bekommen wollen, die Mütter, gerne Mütter sind. Erzeuge ich damit fruchtbare Erde? Wenn ich anderen helfe, Mutter zu werden, ist das fruchtbare Erde? Also die von euch, die DCI machen, wissen, dass es drei mächtige Objekte gibt, einen Samen zu pflanzen. Der erste gut karmische Partner ist jemand, der uns geholfen hat. Die zweite an kraftvollen Menschen sind die, die vielen anderen helfen. Ja, es ist sehr kraftvoll, wenn du anderen hilfst, wenn du jemand hilfst, der anderen hilft, Kinder zu kriegen. Und jetzt gehen wir zurück zum Text. Jetzt gehen wir zu 205b. Ich lese es vor. Es ist die Definition des Dharma-Juwels. Was ist das Dharma-Juwel? Also normalerweise, wenn du Dharma sagst, dann denken die Lehrenden, das sind die Teachings. Heute hat mir Xiaoping erzählt, dass wenn die chinesischen Menschen zu einem Dharma-Talk, zu einem Dharma-Vortrag gehen, dann versuchen sie vorher kein Fleisch zu essen. Und wenn ich sie dann frage, was ist die Bedeutung eines Dharma-Vortrags, dann heißt es, sie reden über Buddhismus. Der Vortrag ist Dharma, das Buch ist Dharma. Normalerweise, wenn du Dharma sagst, dann normalerweise denkst du, dass es Unterricht ist, Lehre. Aber es ist ein Unterschied zwischen Dharma und dem Dharma-Juwel. Das Dharma-Juwel, einer der drei Juwelen, unterscheidet sich von Dharma. Im Allgemeinen heißt Dharma Lehre, Unterricht. Aber das Dharma-Juwel ist eine besondere Art des Dharma, die dich beschützt, hat die Macht, dich zu beschützen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ihr habt schon von den vier Wahrheiten gehört. Und sie sind oft falsch übersetzt worden als die vier edlen Wahrheiten. Es ist ein Fehler. Sie übersetzen das Sanskritwort Arya. Chatur Arya heißt die vier Wahrheiten eines Arya. Im Buddhismus ist das Wort Arya heißt nicht edel. Es heißt nicht edel. Das ist ein Fehler. Es referenziert jemand, der die Wahrheit, die Leerheit direkt erfahren hat. Und das heißt auf Sanskrit Arya. Also das sind die vier Wahrheiten, die ein Arya versteht. Und das ist die Grundlage jeglicher buddhistischen Schrift. Der erste, alles ist Leiden, alles ist Schmerz. Die drei Arten des Schmerzes in den Upanishaden, wenn sie Shanti, Shanti, Shanti sagen. Viele Yoga-Lehrer machen das. Es bezieht sich auf die vier Arya-Wahrheiten. Alles ist Schmerz. Und es gibt drei unterschiedliche Arten des Schmerzes. Gunya Dev, Gurve Dunya, Kelva Duce Dunya. Deswegen wiederholen wir Shanti dreimal. Es heißt, möge ich fähig sein, es zu beenden. Das, die erste, Dunya Dunya, es ist wie ein Kopfschmerz oder ein Rückenschmerz. Oder wie du dich nach Lady Ruth Yoga-Klasse fühlst. Nein, nicht wirklich. Ich habe mich richtig gut danach gefühlt. Aber sagt es Lady Ruth nicht. Das heißt, der Schmerz des Schmerzes. Die zweite Art des Schmerzes heißt Gurve Dunya. Das ist der Schmerz des Wechsels, der Veränderung. Und das Beispiel ist, ist eine gute Pizza.
Buena Pizza. Okay.
Die zweite Art des Leidens ist das Leiden der Veränderung. Weil nach ein paar Stunden wirst du wieder hungrig sein. Oder ein schöner Partner. Du verbringst viele Jahre, ihn zu finden. Du heiratest den. 6 Monate später lässt du dich wieder scheiden. Alles verändert sich. Selbst die guten Dinge im Leben verändern sich. Und das ist die zweite Art des Leidens. Wenn du die zweite Art des Leidens auf dein eigenes Leben anwendest, heißt es Kepa Duce di Dunya. Das heißt, der Schmerz, der überall ist. Jeder hat diesen Schmerz. Du siehst diese mächtigen Männer, die großen Politiker, die Reichen. Und du denkst, boah, denen geht's gut. Alle Menschen, die hier im Hotel wohnen, die nicht in diesem Raum sind, junge Menschen, die gespart haben, um hierher zu kommen und Spaß zu haben, innerhalb von 24 Stunden verändert es sich. Sie finden heraus, dass der Strand dich nicht glücklich macht, dass es keine glückliche Beziehung verursacht. Alle Probleme, die du daheim hast, hast du auch hier am Strand. Also bringen Sie Ihre Probleme mit an den Strand. Das ist das überall vorhandene Leiden. Jede Person in dieser Welt stirbt. Und sie werden alles verlieren, was sie besitzen. Das ist die erste Wahrheit. Alles ist Schmerz. Was ist die zweite Wahrheit? Es gibt eine Ursache für den Schmerz. Es gibt einen Grund für den Schmerz. Du kommst heim Und da ist Wasser am Fußboden. Und dann hast du eine Wahl. Du kannst einfach ein paar Handtücher besorgen und es aufwischen, oder? Find heraus, was nicht dicht ist und stell die Ursache ab, bevor du das Wasser aufwischst. Weil sonst kommt das Wasser immer wieder. Die dritte Wahrheit, die zweite Wahrheit, dass alles eine Ursache hat. Alle Probleme haben eine Ursache. Und das führt uns zum dritten zur dritten Wahrheit. Wenn du die Ursache abstellst, stellst du das Problem ab. Man kann das Problem beseitigen. Das ist die dritte Wahrheit. Du kannst es abstellen. Die vierte Wahrheit, es gibt einen Weg, die Ursache abzustellen. Es gibt ein paar andere Arten und Weisen, es zu tun. Es gibt zwei Arten, es zu lehren. Warum sprechen wir gerade drüber? Die Definition des Dharma-Juwels sind die beiden letzten Wahrheiten. Es ist möglich, den Schmerz zu beenden. Und es gibt einen Weg, wie man es macht. Das sind die letzten beiden der vier bekannten Wahrheiten. Und jetzt gebe ich euch ein Beispiel. Ich weiß gar nicht, wie lange ich den Stift schon unterrichte. 15 oder noch länger? Wenn ich den Stift aus meiner Tasche nehme, meine alten Freunde kriegen, fällt ihnen der Kopf runter und sie schlafen ein. Die schlafen sofort ein. Die wissen, dass sie jetzt 5 oder 6 Minuten schlafen können. Weil die sind es nun inzwischen echt leid, es zu hören. Aber eigentlich, wenn du eine gute Erklärung des Stiftes hörst und du es verstehst, dann kannst du nicht mehr als Tier wiedergeboren werden. Es ist einfach nicht mehr möglich. Du kannst nicht mehr in der Hölle wiedergeboren werden. Es ist nicht mehr möglich. Wenn du den Stift richtig verstehst, dann passiert etwas in dir drin. Alle Samen, die eine schlechte Wiedergeburt verursachen, die werden kurz geschlossen. Und sie funktionieren nicht mehr. Das ist wie wenn du den Föhn einsteckst. Es ist wie wenn du in Thailand den Föhn einsteckst und dann. Und dann sind all diese karmische Samen kurz geschlossen. Sie können nicht mehr funktionieren. Nur weil du den Stift gut verstehst. Habt ihr das verstanden? Und jetzt? Das hat die komplette Energie aller Samen verbrannt. Ist das eine der vier Wahrheiten? Welche? Du kannst sagen Nummer 3. Du kannst die Probleme beseitigen, dauerhaft. Ich glaube, alle Buddhas haben das für immer getan. Wenn du den Stift gut verstehst, dann für immer, für die nächsten Millionen Jahre, kannst du nicht mehr als Tier wiedergeboren werden. Für immer. Das heißt in Buddhismus, das heißt eine Beendigung. Es ist dauerhaft. Es heißt eine Beendigung. Und du hast sie schon. Und du behältst es für immer. Es heißt eine Beendigung. Was hat die Samen aufgehalten? Was hat sie kurz geschlossen? Das Verständnis des Stiftes. Im Buddhismus, die letzten beiden Wahrheiten, das ist ganz, ganz berühmt, das Verstehen und die Beendigung. Das Verstehen und das Beenden. Verstehen, woher der Same kommt, dann hältst du diese schlechten Samen für immer auf. Warum reden wir darüber? Weil das ist die Definition des Dharma-Juwels. Du verstehst die Leerheit so gut, dass du alle diese Samen verbrennst für immer. Habt ihr es verstanden? Das ist das echte Dharma. Das ist das Dharma-Juwel. Ist das cool? Ist mein Vortrag heute Abend Dharma? Ja. Ist das Buch, das wir studieren? Ist es Dharma? Ja. Ist es das Dharma-Juwel? No. Nein. Es beschützt dich nicht direkt. Das Denken beschützt dich. Das Verstehen, das Verständnis in deinem Geist, das ist das echte Dharma. Wenn du sagst, ich nehme Zuflucht im Dharma, dann heißt es, ich nehme Zuflucht in dieser Idee, in diesem Verstehen. Beschützt es dich in der Küche, wenn dein Ehemann dich anschreit? Ja. Wie? Du wirst nicht zurückschreien. Ja, ich weiß, warum du schreist. Du schreist mich an, weil ich die Kinder angeschrien habe. Ich werde dich nicht anschreien. Du bist dumm. Du hast heute Abend einen Fehler gemacht. Es ist falsch, mich zu kritisieren. Aber ich werde nichts sagen. Weil ich es nicht mag, dich so zu sehen, und ich will dich so nicht mehr erleben. Deswegen werde ich diesen Samen nicht nochmal pflanzen. Damit hast du dich beschützt. Und das ist buddhistischer Schutz. Buddhistischer Schutz. Wenn du so denkst, dann bist du ein Buddhist. Und bis du so denkst, bist du kein Buddhist. Also wie viele Buddhisten gibt es auf der Welt? Nicht viele. Nicht viele, nochmal. Im Christentum, das ich liebe, wenn du das Wasser auf den Kopf kriegst, dann bist du ein Christ. Das ist die Definition. Das heißt die Taufe. Die machen das Wasser auf deinen Kopf und dann bist du Christ. Für den Rest deines Lebens. Aber es ist schwieriger, ein Buddhist zu werden. Du musst nach Hause kommen. Der Ehemann schreit dich an. Du fängst an, zurückzuschreien. Und dann denkst du dir, nee, ich will das nicht nochmal erleben. Ich glaube, ich bin jetzt einfach still. Okay? Habt ihr es verstanden? In dem Moment wirst du Buddhist. Und wenn du nicht so denkst, dann bist du kein Buddhist. Vielleicht gibt es nur ein paar Buddhisten auf der ganzen Welt. Wir können sagen, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Buddhisten. Das sind die, die die buddhistischen Tempel besuchen und glauben, dass sie Buddhisten sind. Und die anderen sind die, die nicht auf ihren Ehemann ärgerlich werden, weil sie vermeiden, dass er sie nochmal anschreit. Und das sind die echten Buddhisten. Okay? Habt ihr es verstanden? Ich glaube, es ist schwieriger, ein Buddhist zu sein. Im Moment sprechen wir über Buddhisten, die glauben, dass sie Buddhisten sind, aber von denen wir glauben, dass sie es nicht sind. Jetzt stelle ich eine schwierigere Frage, weil die Chinesen das lieben. Ist es möglich zu denken, dass ihr kein Buddhist seid, aber ihr seid ein Buddhist? Ja. Jeder, der die Leerheit verwendet, ist nach dem Buddhismus ein Buddhist. Selbst wenn sie es nicht sein wollen. Okay? Gut. Das Dharma-Juwel ist es, die Leerheit zu verstehen, sie direkt zu erfahren. Jetzt habe ich noch eine Sache für euch und dann machen wir Pause. Wenn du den Stift verstehst, verstehst du dann die Leerheit? Ja. Es kann dir dabei helfen, deinen Ehemann nicht anzuschreien. Der Stift kommt von mir. Geshe-la macht so. Und wenn du dann deinen Ehemann siehst, dann kannst du auch so machen. Auch du kommst von mir, ich verstehe das. Oder wenn deine Mutter dich kritisiert, du kommst von mir. Mein Lama hat immer zu mir gesagt, wenn du die Menschen, die dich hassen, wirklich irritieren willst, dann liebe sie. Weil das ärgert sie wirklich. Du bist dumm. Ich liebe dich. Okay? Wenn du sie wirklich verletzen willst, dann lieb sie. Technisch ist eine Person, die die Leerheit versteht, also den Stift, also noch eine Ebene drunter, hat das Dharma-Juwel bereits erreicht. Es ist schwieriger. Du musst die Leerheit in der Meditation erfahren. Und das ist schwieriger. Und da sprechen wir auch drüber. Wir sprechen viel darüber. Aber wenn du den Stift verstehst, du hast gerade das Dharma-Juwel verstanden. Okay. Der Zustand des Geistes, die die Leerheit direkt erfährt, ist das Dharma-Juwel. Jetzt ist das Sangha-Juwel leicht. Ratet mal, Was ist das echte Sangha-Juwel? Jetzt erzähle ich euch zuerst das Little Jimmy Sangha-Juwel. Die grundlegende Definition der Gemeinschaft. Übrigens, wenn du jüdisch bist, dann interessiert es dich vielleicht, das Sanskritwort Sam, das Zusammensein heißt, das Kom, das in Kom wie Kommunität drin ist, aber Sinn, die Sünde. Also wenn du die griechischen Wurzel folgst, was vom Sanskrit kommt, wie würdest du einen Ort nennen, an dem Menschen sich treffen? Synagoge, Sangha und Synagoge ist das gleiche Wort. Ein Ort, an dem man zusammenkommt. Also was ist das Sangha-Juwel? Also das Dharma-Juwel ist der Geist, der die Leerheit direkt erfahren hat. Was ist dann das echte Sangha-Juwel? Alle Menschen, die es getan haben. Ob sie Roben haben oder nicht. Die andere Definition von Sangha ist fünf voll ordinierte Mönche zusammen. Das ist die Definition von Sangha in den niederen Schulen. Die höhere Definition von Sangha ist die Gemeinschaft aller Menschen auf dieser Welt, die die Leerheit direkt erfahren haben. Kannst du zum Sangha-Juwel gehören, ohne dass du Buddhist bist? Ich glaube schon, weil wenn du nicht weißt, dass du ein Buddhist bist, wenn du die Leerheit direkt erfahren hast und du nicht weißt, dass du Buddhist bist, kannst du trotzdem Sangha-Juwel sein. Ich erzähle euch noch eine coole Geschichte und dann machen wir Pause. Überall auf der Welt, jeden Tag, 100 Millionen von Menschen. Ich nehme Zuflucht im Buddha, ich nehme Zuflucht im Dharma, ich nehme Zuflucht in der Sangha. Wenn in dieser Klasse du die Leerheit direkt erfährst, dann wirst du zu der Person, zu der sie beten. Ist das cool? Versteht ihr das? Das ist echt toll. 100 Millionen von Menschen. Wenn du wirklich hart in dieser Klasse arbeitest, dann wirst du zum Dharma-Juwel, dein Geist wird es. Und du wirst zum Sangha-Juwel. Es ist cool. Buddha-Juwel erfordert ein wenig mehr Arbeit. Okay, jetzt machen wir Pause. Morgen. Hat jemand eine Mala da? Ich brauche nur eine. Du kannst sie auch schmeißen. Morgen debattieren wir. Buddhistische Debatte. und ihr braucht einen Maler. Venerable Jigme, Sie hat ein paar hundert mitgebracht. Sind Sie hier? Nee, sind Sie noch nicht geliefert. Also es kommen welche aus Indien. Vielleicht sind sie auch schon da. Also wenn ihr keine eigene habt und wenn dann die Indischen da sind, dann solltet ihr euch eine besorgen. Du solltest nicht in den Krieg ziehen ohne Waffe und du solltest nicht zur Debatte auftauchen ohne einen Maler. Du sollst sie auf deinem linken Arm halten. Okay, also ihr braucht eine. Und während der Debatte zählen wir. Sag mir, was die drei Juwelen sind. Buddha-Jewel, Dharma-Juwel, Sangha-Juwel. Ihr braucht wirklich einen Maler für morgen. Dann kannst du während des Schlafs üben. Deswegen tragen Buddhisten einen Maler. Normalerweise ist es um deinen linken Arm gewickelt. In Amerika, vor 100 Jahren, wenn du kämpfen wolltest, da hast du einen Cowboy-Hut gebraucht und du hast eine Waffe getragen. Im Kloster, wenn du einen Rosenkranz trägst, dann heißt es auch, dass du jemand angreifen willst. Komm, das heißt, debattier mit mir. Ich habe ein paar Yoga-Lehrer gesehen, die sie um den Arm haben. Weil es ist, für mich ist es lustig, weil im Kloster heißt es, komm, lass uns debattieren, greif mich an. Frag mich eine Frage, stell mir eine Frage. Seid vorsichtig, wenn du sie trägst. Dafür sind sie da. Wenn du dir die alten Bilder von Dharma Kirti anschaust und trag sie immer an deiner linken Hand. Nein, niemand tut sie auf die rechte Hand. Okay? Und jetzt machen wir Pause. Danke. Wir machen jetzt weiter. Also jetzt sind wir an dem Punkt im Buch angekommen, der neu ist. Also jetzt halte ich mich näher an das Buch. Ich werde es als erstes auf Tibetisch vorlesen. Entspannt euch. Macht euren Geist auf. Lasst die Worte hinein. Ich pflanze nur Samen für euer nächstes Leben. Was ist das Juwel des Sangha? Jeder, der die Leerheit direkt gesehen hat und der die acht Eigenschaften des Verstehens oder Friedens besitzt. Verständnis heißt hier zum Beispiel den Stift verstehen. Freiheit heißt die Freiheit, nicht mehr als Tier wiedergeboren zu werden, nie wieder. Es gibt vier Qualitäten des Verstehens und es gibt vier Qualitäten der Freiheit. und ihr lernt sie in eurer Debattierklasse. Ich werde sie euch jetzt kurz auflisten. Es ist nicht im Lamrim, ich habe es aus dem anderen Buch rausgesucht. Die erste, es gibt 8 Eigenschaften. Das Wissen darüber, wie Dinge sind. Und das referenziert die direkte Erfahrung der Leerheit. Du kannst das nur in sehr tiefer Meditation erfahren. Es gibt ein paar Geschichten, dass jemand die Leerheit erfahren hat, während er Holz hackte. Das geht nicht. Du kannst es nur in tiefer Meditation erfahren. Und im Allgemeinen musst du jeden Tag eine Stunde meditieren, um die Leerheit direkt zu erfahren. Also wenn du nicht Sangha-Juwel sein willst, da gibt es einen ganz einfachen Weg, es zu vermeiden. Meditiere nicht eine Stunde am Tag, dann wirst du nie zum Sangha-Juwel. Du wirst sterben, bevor es passiert. Das zweite Beispiel. Das Wissen all der Dinge, die es gibt. Und das ist das Wissen, dass alle Menschen, die du triffst, ihre eigene Leerheit besitzen. Alle Menschen, die du jemals getroffen hast, haben ihre eigene Leerheit. Auf eine Art und Weise sind alle Menschen, die du jeweils getroffen hast, wie ein leerer Spiegel. Und wenn du sie vor dir hast, dann siehst du dich selbst. Wollt ihr die schlechten oder die guten Neuigkeiten hören? Lasst uns mit den schlechten anfangen. Jeder Mensch, der dich jemals im Leben aufgeragt hat, ist eine perfekte Spiegelung deiner selbst. Was ist die gute Nachricht? Deswegen kannst du sie verändern. In dem Gebäude in New York, ich habe ein 19-jähriges Dharma-Experiment durchgeführt. Ich wollte 800 Menschen perfekt machen, einen nach dem anderen. Und ich glaube, ich habe das getan, außer dem einen. Er kommt nicht von mir. In unserem Retreat-Center gibt es einen Witz. Wenn jemand reinkommt nach dem Meeting, ich kann es nicht glauben. Jeder in dem Meeting war so blöd. Und jeder guckt so. Versteht ihr es? Der Welt ist ein Spiegel. Das ist das Zweite. Alles, was du siehst, jeden Mensch, den du je getroffen hast, ist wie der Stift oder wie der Ehemann in der Küche. Alles, was du siehst, ist immer, kommt immer von dir und von niemand anderem. Wie weißt du, dass deine buddhistische Praxis erfolgreich ist? Du triffst immer mehr und mehr nette Leute. Sie sind der Spiegel deines eigenen Geistes. Langsam wenn du praktizierst, solltest du immer mehr nette Menschen um dich herum haben. Und wenn das nicht passiert, dann hast du ein Problem mit deiner Praxis. Wie finde ich heraus, ob ich gut oder schlecht praktiziere? Hast du mehr nette Menschen um dich als letztes Jahr? Wenn ja, dann wird deine Praxis besser. Wenn nicht, dann musst du deine Praxis ändern. Das Dritte. Du verstehst, du erkennst, dass du es verstehst. Viele Menschen kommen zu mir. Geshe-la, was? Ich glaube, ich habe die Leerheit direkt erfahren. Du hast es nicht getan, ist meine Antwort. Warum? Du weißt es. Jeder, der die Leerheit direkt erfahren hat, was, dass sie die Leerheit direkt erfahren haben. Weil das Wissen darum ist Teil der Erfahrung. Wenn du nicht sicher bist, dann hast du es nicht getan. Also frag mich nicht. Okay? Es ist Teil der Erfahrung, dass du weißt, dass du es erfahren hast. Und du musst niemand fragen. Ich erzähle euch was Interessantes. An dem Tag, an dem du die Leerheit erfährst, erfährst du es so umfangreich, wie ein Buddha es erfährt. Wenn du die Leerheit direkt erfährst, dann ist die Erfahrung genauso wie alle anderen, die es vor dir erfahren haben, nicht nur 99%. Und der Grund dieser Klassen, seit 24 Retreats jetzt, ist das Ziel, ist es direkt zu erfahren. Das ist das Hauptziel. Und es erfordert viel Arbeit. Es ist nicht einfach, aber du kannst es machen. Jeder hier kann es erreichen. Wenn du den Stift verstanden hast, hast du 80% des Weges hinter dir. Ich sage euch was. In diesem Raum zu sein, wenn jemand den Stift erklärt, ich weiß, dass es sich nicht gut anfühlt, wenn jemand das 100. Mal den Stift erklärt. Aber das Karma, dass dir jemand den Stift erklärt, bist du eine von 100 Millionen Menschen. Nur eine Person aus 100 Millionen Menschen hat dieses Karma. Nächstes Mal, wenn du das Gefühl hast, du bist nichts Besonderes, denk darüber nach. Du bist wirklich sehr speziell, einer aus 100.000, wenn du in diesem Raum sitzt. Du kannst stolz sein, ich bin was Besonderes, ihr seid besonders. Also einmal im Leben zu hören, ist sehr, sehr selten und sehr, sehr kraftvoll. Wenn du es einmal hörst, dann kannst du nicht mehr aufhören. Niemand kann dich aufhalten. Du wirst ganz, ganz schnell ein Buddha werden. Das sind drei Qualitäten. Die erste, nicht wie die anderen. Ich mag die Chinesen. Sie halten manche Dinge mehr als einen Tag zurück. Also was war Nummer eins? Die Lehrheit direkt erfahren haben. Nummer zwei, verstehen, dass jeder es hat. Die Nummer drei, du weißt, sie wissen, dass sie die ersten beiden haben. Diese drei sind eine Art von Wissen. Und sie befreien dich von drei Arten von Problemen. Also Nummer vier. Du haftest nicht mehr so an Dingen an. Du hast keine Anhaftung mehr an Dinge oder weniger. Das ist ein umfangreiches Thema. Es ist spät. Ihr seid müde. Ihr werdet morgen noch müder sein. Also deswegen machen wir es heute Nacht. Es geht um die Idee der Anhaftung. Viele sind zu mir gekommen und haben gesagt, ich fühle mich schlecht. Und ich habe gefragt, warum? Ich bin eine schlechte Person. Warum? Ich habe Anhaftung. Warum? Ich liebe meinen Ehemann, ich liebe meine Kinder, ich liebe meine Eltern. Ich hänge stark an ihnen. Deswegen glaube ich, bin ich ein schlechter Buddhist. Ich habe Anhaftung. Das ist ein großes Missverständnis. Es ist richtig, dass du an deinen Kindern, deinem Ehemann und deinen Eltern stark hängst. Wenn du ein guter Buddhist bist, dann musst du sie lieben. Dann musst du sie behalten wollen. Also vergiss diese Idee von Anhaftung. Das ist eine falsche Idee. Könnt ihr euch an das Bild erinnern von Amitabha in seinem Paradies von heute Morgen? Erinnert ihr euch daran? Hat er so ausgeguckt? Sie sind so. Ist da irgendwas Hässliches in diesem Gemälde? Alles ist wunderschön. Will Amitabha in seinem Paradies bleiben? Natürlich. Natürlich ist das Anhaftung. Ist es schlecht? Nein. Willst du, dass er zur Hölle fährt? Amitabha sollte in Amitabhas Paradies bleiben. Das ist korrekt. Was ist also die Bedeutung hier bei Nummer 4, die Freiheit von Anhaftung? Ich habe diese speziellen Stifte. Ich bringe sie gern auf die Tour mit. Weil damit kann ich wirklich die Bücher schön signieren. Er ist ein bisschen dicker. Er guckt schön aus, wenn ich damit unterschreibe. Deswegen trage ich viele von denen mit mir herum. Hey, habe ich Anhaftung an sie? Ja, habe ich. Ich mag sie. Also, was ist korrekte Anhaftung und was ist falsche Anhaftung? Wenn jemand zu mir sagt, oh, ich mag den Stift und ich habe die richtige Art der Anhaftung, ich möchte mehr von den Dingern, was sollte ich dann tun? Ich sollte den Stift wegschenken. Du behältst ihn. Wenn meine Hand aufmacht, wenn ich der Moment, wo ich sehe, dass meine Hand sich öffnet, wird der Samen in meinem Geist gepflanzt. Aus diesem Stift werden mindestens 10 Stifte entstehen. Also wenn du an etwas richtig anhaftest, dann solltest du es leicht und gerne weggeben, weil du mehr davon kriegst. Okay? Deswegen gebe ich auch immer Jotaus und Donuts den Menschen. Ich bin nicht so nett, ich will einfach noch mehr. Okay? Das ist die richtige Art der Anhaftung. Hier ist es das Freisein von den Hindernissen der Anhaftung, falsche Anhaftung. Hier geht es um die falsche Art der Anhaftung. Xiaoping sagt, ich mag deinen Stift. Wirklich? Ich wünsche dir, dass du einen bekommst. Das ist eine dumme Art der Anhaftung. Ich habe die Chance verpasst, 10 neue Stifte zu kreieren. Habt ihr das verstanden? Es geht nicht darum, dass den Stift zu mögen falsch ist, sondern was falsch ist, ist das Denken, dass du ihn behalten musst. Habt ihr das verstanden? Ist es falsch, Dinge zu mögen? Nein. Nach der Klasse hat mich jemand gefragt, draußen heute. Er ist jetzt nicht da. Geshe Michael. Dann habe ich gesagt, ja. Ich habe dein Buch vor vielen Jahren gelesen. Ich habe nicht gewusst, dass du hier bist. Kann ich dir eine Frage stellen? Ja, ja. Und dann hat er mir eine halbstündige Frage über Sex gestellt. Und ich habe, ja, ja. Und als er zu Ende war, und die Grundfrage war, ist es okay, Sex zu haben? Ist es okay, dass dein Herz schlägt? Habe ich ihn gefragt. Dann hat er gesagt, ja. Und dann ist es auch okay, Sex zu haben. Mit deiner Frau. Auf die richtige Art und Weise, glücklich, nett, mitfühlend. Da ist überhaupt kein Problem damit. Genieße dein Leben. Mach deine Frau glücklich, mach deinen Mann glücklich. Das ist gut. Das ist nicht Anhaftung. Habt ihr es verstanden? Es gibt ein paar buddhistische Schulen, die sagen, Gleichheit. Fühl dich nicht gut. Fühl kein glückliches Gefühl. Fühl dich nicht traurig, wenn dich jemand küsst. Wenn dich jemand schlägt, und das soll Buddhismus sein. Ihr sollst dein Leben genießen. Du solltest anderen Menschen helfen, ihr Leben zu genießen. Es ist nicht falsch, Dinge zu genießen. Wenn du die Leerheit wirklich verstehst, dann genießt du die Dinge sogar mehr als andere Menschen. Scott und ich waren letztes Jahr surfen und Menschen haben uns angeguckt, hey, buddhistische Lehrer, die surfen. Warum nicht? Es macht Spaß. Ich sehe da kein Problem. Versteht er es? Keine Anhaftung. Anhaftung heißt, so, es ist einfach dumm. Du wirst keine weiteren Stifte bekommen. Also beende die falschen Arten der Anhaftung. Und das ist die vierte Eigenschaft des Sangha-Juwels. Die fünfte Qualität des Sangha-Juwels. Du lehnst es ab, Grenzen zu akzeptieren. Zum Beispiel, es gibt viele unterschiedliche Ökonomiesysteme auf dieser Welt. Kapitalismus, Kommunismus, Sozialismus, viele, viele unterschiedliche Ismus. Auf eine Art und Weise gleichen sie sich. Die betrachten die Welt, wie wenn sie eine große Pizza wäre. Im Kapitalismus gibt es 8 Stücke Pizza und wir sollten darum streiten. Ich sollte versuchen, 5 Stücke zu kriegen, damit sie nur 3 bekommt. Und Kandachi soll mit Madonna fighten und Fanta mit Spezi mit Coca-Cola. Das ist Kapitalismus. Versuchen, mehr zu bekommen und es nicht zu teilen. Manchmal ist es im Sozialismus. Und da heißt es dann, okay, wir teilen jetzt die Pizza in 367 Stücke auf und jeder bekommt einen Bissen. Das sind 2 unterschiedliche Systeme. Und sie haben Begrenzung. Es gibt nur eine Pizza und die ist nur so groß und es gibt 8 Stücke. Und Wirtschaft heißt, wie teilen wir diese 8 Stücke auf? Was ist buddhistische Ökonomie? Gib ihr die Pizza, weil dann daraus 2 Pizzas werden. Was machen wir mit 2? Gib sie weg, verschenk sie und dann generierst du 4 Pizzas. Und es wird immer größer, keine Grenze. Wenn du verstehst, dass du die fünfte Qualität des Sangha-Juwels hast, dass es keine Grenzen gibt. Das heißt auf Sanskrit Asang, Tokme auf Tibetisch. Das ist der Name eines Lehrers aus Indien, Asanga. Und es ist das Gleiche. Sein Name heißt ohne Grenzen. Einer der berühmtesten Lehrer in China, aus Indien, und sein Name bedeutet ohne Begrenzung. Jeder kann 10 Pizzas haben. Du musst nicht darum kämpfen. Wir machen einfach mehr. Okay? Die Ökonomie ist unbegrenzt. Dein Wissen, was du sein kannst, hat keine Grenzen. Wenn du das verstehst, dann wirst du Teil des Sangha-Juwels. Und die Nummer 6, das ist eine dritte Art des Freiseins von niederen Motiven. Was du in deinem Leben willst, alles, was du in deinem Leben erreichen willst. Geshe-la, ich möchte glücklich sein. Ich will genug Geld. Ich will eine nette Familie haben. Ich möchte gesund sein, nicht so viele Falten. Ich möchte energiegeladen sein. Im Inneren möchte ich Frieden haben. Dann bin ich glücklich. Das ist nicht genug. Das ist niedere Motivation. Du kannst nicht glücklich sein, wenn alle Menschen um dich herum unglücklich sind. Das ist unmöglich. wenn du der einzige Mensch in diesem Raum bist, der glücklich ist, dann wirst du nicht glücklich sein. Wir müssen alle glücklich sein. Wenn du glücklich sein willst, musst du alle um dich herum glücklich machen. Oder musst es zumindest versuchen. Das ist das Geheimnis zu Glück. Die niedere Motivation. Ich möchte glücklich sein. Die höhere Motivation. Hör zu. Ich möchte alle Lebewesen glücklich machen. Dann hat mein Lama immer gesagt, hat er mich geprüft, was ist niedere Motivation? Ich will glücklich sein. Was ist die höhere Motivation? Ich möchte jedes Lebewesen glücklich machen. Und dann hat er mir eine Frage gestellt. Bist du einer von ihnen? Ja. Die höhere Motivation heißt nicht, dass du dein eigenes Glück aufgeben musst. Das ist wichtig, dass ihr das versteht. Einige buddhistische Menschen denken, sie müssen alle anderen außer sich selbst glücklich machen, um ein guter Buddhist zu sein. Es ist für mich falsch, glücklich sein zu wollen. Ein echter Buddhist sollte alle anderen glücklich machen, aber selbst unglücklich sein. Das ist ein großer Fehler. Die beste Art und Weise, andere Menschen glücklich zu machen, ist, dich selbst zuerst glücklich zu machen. Dann werden die Menschen dich nachahmen. Es gibt vier Schritte, wie man zu einem Freund kommt, wenn du noch nicht verheiratet bist. Du musst gehen und einsame Menschen besuchen. Das wird den Samen pflanzen. Habt ihr Oslo auf der Platte? Ich zeige euch jetzt ein Video. Es ist die Antwort auf eine Frage und dann sind wir auch fertig für heute Abend. Viele DCI-Leute haben das Video schon gesehen. Ich war in Norwegen. Ein junger Mann hat mir eine Frage gestellt. Geshe-la, wie verwende ich die vier Schritte, um ein Mädchen zu pflanzen? Nummer eins. Sag, was du willst. Ich will eine Freundin. Nummer zwei. Find jemand, der einsam ist. Zum Beispiel, die einsamsten Menschen auf dieser Welt leben in Altenheim. Wenn du einfach eine einsame Person finden willst, dann geh einfach hin zu Altenheim. Altenheime sind voll von einsamen Menschen. Total einsam. Geh mit ihnen einmal in der Woche ins Kino. Schritt Nummer drei. Mach sie uneinsam einmal in der Woche. Was ist der Schritt Nummer vier? Wenn du heute Nacht ins Bett gehst, dann denk über zwei unterschiedliche Dinge nach. Nummer eins. Ich freue mich darüber, dass ich einer einsamen Person helfe. Ich freue mich darüber, dass ich ein neues System verwende, einen neuen Freund zu bekommen, das besser funktioniert, wie in die Disco zu gehen. Und dann probiert es aus. Seid ihr soweit? Okay, ich habe es dem jungen Mann erzählt. Und das ist ein ganz komischer junger Mann.
Warum?
Er hat es versucht, er hat es wirklich gemacht. Also jedes Jahr hören sich 20.000 Menschen die vier Schritte an. Zwei oder drei versuchen es wirklich. Er hat es wirklich ausprobiert. 3 Jahre nachdem hat er mir dieses Video geschickt. Dieses Video zeigen sie im norwegischen Nationalfernsehen. Mehrmals am Tag. Und das Video hat die norwegische Regierung in Auftrag gegeben. Ich glaube, es ist 2 Minuten lang. Die sprechen Norwegisch. Ich verstehe nicht, was die sagen. Es gibt ein Wort, was ich gelernt habe. Chinon. Das heißt Chinon und auf Russisch Kino. Es heißt ins Kino gehen. Ich zeige euch das Video. Warum? Weil die 6. Qualität des Sangha-Juwels und die 5. Qualität keine Begrenzungen, keine niederen Motivation. Guckt euch die Werbung des norwegischen Fernsehens an und dann könnt ihr versuchen zu raten, was passiert.
I dag har jeg vært på kino med det beste selskapet jeg kunne ha tenkt meg.
Vi stormet det. Aktivitetssenter, fullt med gamla människor. Surprise!
Ja, jag var rädd för att kanske någon sa nej, det skulle de inte vara med på.
Det var så mycket som flög genom hodet egentligen.
Alltså, det är helt rätt hvis du vill då.
Blev du överraskad när vi kom in?
Ja, vet du, jag är överraskad. Kämpe överraskad.
Ja, om vi ville vara med på kino.
På kino? Så. Hva i verden skal jeg gjøre på kino? Jeg er 80 år gammel, sier hun.
Det var siste gang du var på kino. Siste gang du var på kino.
Å, det er lenge siden.
Jeg har gått mye på kino, men det har blitt mindre og mindre det. Etter hvert som tiden gikk.
Det er jo en opplevelse for oss som sitter. Ja, som ikke har så mange opplevelser.
De var så glade og så takksomme. Og liksom, å, det var så kul å treffes og krames. Og
å oppleve noe sånt når man er 86 år, og for en flott kavaler. Det er jo en opplevelse bare sånn som vi gjorde i de unge dager.
Hun kom faktisk bort til meg og sa at jeg ville ikke skilles fra det. Kavaleren sa, og så tok hun meg i handen og så kjøsset meg på kinnet. Og da kjente jeg at det her er veldig sterkt.
Was ist in Norwegen passiert? Ein junger Typ hat beschlossen, ein neues System auszuprobieren, um eine Freundin zu bekommen. Er hat die 4 Schritte ausprobiert und er hat eine wunderbare Frau bekommen. Und dann ist sein Freund gekommen. Was hast du gemacht? Wow, was ist die Adresse vom Nachtclub? Was ist die Adresse vom Webseite? Gibt es da noch mehr so hübsche Mädchen? Wo hast du sie her? Was hat er gesagt? Altersheim. Die guckt so jung aus. Nee, das missverstehst du. Ich habe im Altersheim Samen gepflanzt, indem ich mich um einsame Menschen gekümmert habe. Und meine Freundin kommt aus meinem Geist. Ich habe gedacht, du hast eine echte Freundin. Nee, die kommt von meinem Geist und ich kann sie küssen. Echt, wirklich. Diese echte Freundin kommt von meinem Geist, wie der Stift. Und dann hat der Freund es probiert und auch er hat eine Freundin. Und dann hat er es wieder weitererzählt. Und so ist die Freundinnenrevolution entstanden. Jeder geht ins Altersheim. Es gibt eine ganz, ganz lange Schlange vor dem Altersheim. Gibt es noch alte, einsame Damen? Ja, die sind total beschäftigt. Kann ich eine Verabredung machen? In 2 Wochen kannst du einen Termin ausmachen. Irgendwas passiert in Norwegen. Es gibt keine einsamen jungen Menschen mehr und es gibt keine einsamen alten Menschen mehr. Wirklich, ernsthaft. Und die Regierung bezahlt dich, um ins Altenheim zu gehen. Und da geht es in der Werbung. Wenn du mit der alten Frau ins Kino gehst, bekommst du beide Tickets umsonst. Die nationale Telefongesellschaft bezahlt dafür. Was ist passiert? Dieser junge Mann hat sich selbst zuerst glücklich gemacht. Er hat sich selbst zuerst erfolgreich gemacht. Und dann hat ihn jeder nachgeahmt. Und dann hat es sich ausgebreitet wie ein Virus. Dann wurde es zum Dharma-Virus. Und jetzt geht jeder ins Altersheim. Die alten Damen sind jetzt noch ausgebucht. Ich habe das Video schon gesehen. In New York gibt es viele Drogendealer. Also ich sehe das. Ich weiß nicht, warum die Polizei das nicht sieht. Jeder sieht das. Ich weiß nicht, warum die Polizei das nicht sieht. Und jetzt in Norwegen gibt es keine Drogendealer mehr. Hast du die Telefonnummer? Ja. $50. Wie alt? Sie ist 92. Okay. Habt ihr es verstanden? Mach dich selbst zuerst glücklich. Finde das Geheimnis, die Leerheit. Benutze es selbst als erstes. Dann werden die Menschen dich nachahmen. Die ganze Welt wird glücklich werden. In jedem buddhistischen Tempel auf dieser Welt. Wir müssen, sollen dorthin gehen. Jeder betet für alle Lebewesen. Sie sagen, du sollst alle Lebewesen lieben. Und du sollst in den Tempel gehen und an jeden denken. Dieses System ist machtvoller. Das ist echte Liebe. Es ist nicht, ich möchte, dass die Welt sich ändert. In Norwegen hat es sich bereits verändert. Da gibt es keine alten, einsamen Menschen mehr. Wie ist es passiert? Ein junger Mann hat die 4 Schritte ausprobiert. Und dann hat sich der Virus ausgebreitet. Und jetzt gibt es dort weniger einsame Menschen im ganzen Land. Es gibt weniger alte Einsame und weniger junge einsame Menschen. Ist das Liebe? Es ist echte Liebe. Es ist nicht diese. Es ist echte Liebe. 100.000 Menschen sind nicht mehr einsam, die früher einsam waren. Also wenn du die Menschen wirklich liebst, dann werde selbst zum Sangha-Juwel. Ändere dich selbst. Und dann wird es sich ausbreiten. Wie viele sind Menschen heute Abend sind auf einem Pferd zum Vortrag gekommen? Wie viele Menschen sind auf einem Pferd nach Phuket gekommen? Bitte hebt eure Hand, wenn ihr auf einem Pferd hergekommen seid. Warum nicht? Flugzeuge, Geshe-la, sind ein bisschen bequemer. Okay? Die mussten kein Gesetz gegen Pferde erlassen. Die haben einfach Flugzeuge erfunden. Heutzutage verwendet niemand mehr Pferde. Also wenn jeder das Altenheim benutzt, dann werden die Nachtclubs aussterben. Die Dating-Webseiten werden aussterben. Versteht ihr das? Warum? Weil es besser funktioniert. Es ist wie, wenn ihr ein Flugzeug mit dem Pferd vergleicht. Nachtclubs stinken, Webseiten sind total verrückt, ihr lernt total komische Menschen kennen. Flieg in einem Flugzeug, verwende kein Pferd, nimm die 4 Schritte her. Echt, mach das nimmer auf einer Webseite oder im Nachtclub. Okay, das letzte Thema. Ich tut mir leid, dass ich überziehe. Nö, eigentlich tut es mir nicht leid. Wie viele von den 8 Qualitäten haben wir jetzt besprochen? 6. Sieben und 8 sind ein wenig komisch, die erzähle ich euch in 2 Sekunden. 7 ist, dass die ersten 3 Wissen sind und 8 ist, dass die nächsten 3 Freiheit von etwas sind. Gute Nacht.